25 Börse People.
And now in season 18.
Presented by EVN.
Presented by EVN. Energy on the line.
Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 25 Börse People auf Audio CD.at. Und die Season 18 des Karriere- und Werdegang-Podcasts ist presented by EVN, Energy, Water, Life. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein 24. Gast in Season 18 ist Edda Vogt, Spezialistin für Personal Finance, Ökonomin und Social Media Freak mit Faible für Finanzbildung. Edda ist für mich eines der Gesichter der deutschen Börse. Liebe Edda, servus und herzlich willkommen im Börse People Podcast.
Hallo und vielen Dank für die Einladung.
Ja, ich freue mich sehr. Wir sind uns immer wieder über den Weg gelaufen und sprechen heute zum ersten Mal ein bisschen detaillierter. Ja, in welcher schönen deutschen Stadt erreiche ich dich telefonisch jetzt gerade?
Ich bin in Frankfurt tatsächlich, im 5. Stock von der Frankfurter Wertpapierbörse. Da haben wir ein paar Büros und ich darf hier arbeiten.
Ist doch wunderbar. Wie viele Stockwerke habt ihr? Das haben wir jetzt natürlich nicht vorbesprochen.
Das sind 5. Also unten im Erdgeschoss ist der Handelssaal, die nächsten 4 Stock gehören der IHK und im 5. Stock haben wir einige feine kleine Büros.
Das klingt doch wunderbar. Wir haben heute auch einen besonderen Tag. Ich möchte einen kleinen Zeitstempel nämlich draufgeben, bevor wir dann Karriere-Werdegang kommen. Wir nehmen die Folge am 2. Mai auf und senden am 12. Mai. Und heute am 2. Mai ist ein bisschen ein besonderer Tag, was nämlich Schweizer Aktien passiert. Da gab es jetzt eine Zeit lang ein Problem und seit heute gibt es kein Problem mehr. Erzähl bitte kurz auch den Hörerinnen in Österreich, Edda, was seit heute wieder funktioniert.
Ja, sind tatsächlich innerhalb der EU seit heute Schweizer Aktien wieder handelbar an Börsenplätzen aller Art. Das war jetzt knapp 5 Jahre nicht möglich, wegen dem sogenannten Börsenäquivalenz. Das, der technische Begriff ist einfach eine Vereinbarung zwischen der EU und der Schweiz. Die war ausgelaufen, die haben sie nicht verlängert. Und deswegen mussten alle Schweizer Aktien in der EU von den Börsen genommen werden. Und jetzt, seit heute, kann man 46 Stück auf Xetra, also die großen, die sind im Xetra-Handel und 278 Aktien insgesamt im Frankfurter Parketthandel. Kaufen und verkaufen.
Danke für die Präzisierung auch. Schaust du da manchmal rein, auch ob dann tatsächlich ein Umsatzschwung schon reinkommt? Ein Schwung kommt sicher rein, weil ja vorher nichts möglich war. Aber gibt es da Nachfrage? Hast du das überprüft?
Also die Nachfrage hat mich wirklich richtig überrascht. Da habe ich nicht mit gerechnet. Jetzt mal abgesehen von Umsätzen, da habe ich noch nicht so detailliert geschaut, der erste Tag. Aber sehr, sehr viele Leute haben reagiert auf die Mitteilung, dass es wieder gehen wird. Die Social Media Posts zu dem Thema haben richtig viel Resonanz bekommen. Und das zeigt einfach das hohe Interesse. Und ich meine, da ist ja auch so ein Schwergewicht wie Nestlé dabei. Also es sind ja nicht nur unbekanntere kleine Schweizer Firmen, sondern auch richtig große Konzerne.
Und das ist doch ein wunderbarer Zeitstempel, auch für unsere Folge hier. Ich bin auch drüber gestolpert durch ein Posting von dir nämlich heute, dass es genau heute soweit ist. Und danke dafür und das musste ich natürlich noch einbauen. Wir kommen zu Karriere, Werdegang. Ich habe gesagt, ich finde, du bist eines der Gesichter der deutschen Börse. Und wir beginnen aber früher und zwar bei deinen Einträgen auf LinkedIn 1994. Editorial Assistant für den Südwestfunk Mainz Business Television. Ja, erzähl doch mal.
Also das war beim Südwestfunk, habe ich in der Tat in Feldwald und Wiesen Redaktion gearbeitet für die Landesschau. Das ist so ein Regionalmagazin, das hier in damals Rheinland-Pfalz ist ja Mainz, beim SWR ausgestrahlt wurde. Und eigentlich hatte ich vor, zum Fernsehen zu gehen. Und dann gab es mit dem Business TV, das war für die Deutsche Bank, damals die Taunus-Film hat das produziert. Es war tatsächlich das erste Business TV dieser Art in Deutschland. Die Deutschbanker haben in ihren Filialen Fernsehen aufgestellt für die Mitarbeiter. Damals machte man das ja noch mit Fernsehen. Internet war noch nicht so das Thema. Das war eine ganz spannende Zeit, weil wenn man so für so eine kleine Produktion arbeitet, hat man den Luxus, alles machen zu können.
Das heißt, du warst
auch jeden Job, den man hinkriegt, ja.
Vor und hinter der Kamera gleichzeitig oder wie kann ich mir das so vorstellen? Oder abwechselnd?
Ja, kleines kleines Geheimnis. Ich war damals unfassbar unfähig, vor der Kamera zu sein.
Okay, das lernt man.
Und alle Menschen, die sich wirklich fragen oder die sich Gedanken machen, ob sie vor Publikum sprechen können oder vor Kamera sprechen können, das ist eine Übung.
Okay, das heißt, du warst eher die Producerin, Editor damals in die Richtung sowas.
Genau.
Ne? Und hast auch gescriptet und solche Sachen?
Ja, genau, das war mein Job, ja. Wunderbar. Und deswegen bin ich dann so in diese Nähe zu den Finanzmedien, zum Finanzberichterstattung gekommen. Mhm. Und das hat dann eigentlich auch den weiteren Weg aufgezeichnet.
Wir haben ja in dieser Zeit Taunus-Film 1997 bis 2000, entnehme ich LinkedIn, ja, in Deutschland den neuen Markt gehabt. Das waren die besten Jahre, 97 bis 2000. Ich denke, da wird es bei Taunus-Film dann auch für die Deutsche Bank um solche Unternehmen gegangen sein. Liege ich da richtig?
Ja, auch. Also ich war auch tatsächlich 97 erst einmal auf dem Parkett und habe auch aus der Nähe die Ereignisse 99 mitbekommen. Da hatten wir ja, das war das Jahr mit den allermeisten Börsengängen. Da gab es 200 plus Börsengänge allein in einem Jahr.
Sogar in Österreich 16 und einige nach Deutschland, ja.
Ja, und das ist komplett überhitzt. Also und war schon eine sehr spektakulär schlimme Zeit, würde ich das jetzt mal nennen im Nachhinein. Aber ich bin sehr, sehr, sehr froh, dass ich das mitbekommen habe. Und meine erste Aktie habe ich auch neu gekauft, ich selbst. Natürlich alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Der Assistent vom Kameramann hat gesagt, das sei eine geile Sache und die müsste ich unbedingt zeichnen. Ja, habe ich dann auch getan. Und keine Ahnung gehabt, was die Firma macht. Also was heute irgendwas mit KI ist, war ja damals irgendwas mit Internet. Mhm. Und und das ist natürlich genauso, also meine Aktie ist genauso insolvent gegangen wie das Unternehmen, für das ich dann zum Höhepunkt der neuen Marktzeit gearbeitet habe.
Leider geben dann viele Leute für immer auf, wenn die erste Investition ein Flop war. Gut, dass du das nicht gemacht hast und du bist dann ja noch näher zum neuen Markt gekommen. Getrix als Stichwort.
Ja, Getrix hat damals heute Finanztreff, ja, die Seite gibt es ja noch. Und die hatten damals eine Tochter und wir haben Fernsehen produziert, also Filmclips über die neuen Marktunternehmen im Internet.
Schön.
Das war weit der Zeit voraus, würde ich mal sagen. Und auch dieses Unternehmen hat es dann erwischt beim Zusammenbruch des neuen Markts. Wir saßen damals in der Unionhalle, die Samba-Brüder oben drüber. Und da gab es dann diese Clip-Partys von Leuten, die vorher rumliefen und alle Vorstands- und CEO-Visitenkarten hatten, zeigten dann ihre, das gibt es ja in Deutschland nicht, in den USA ist und diese Entlassungs- Scheine, die nennt man Pink Slips. Aber man hat dann so Weltuntergangspartys gefeiert.
Wir wissen ja, wie es mit dem neuen Markt weitergegangen ist und es war dann bald vorbei. Und wie ist es dann mit dir weitergegangen?
Ja, ich hatte dann, weil das Unternehmen insolvent war, ich habe als Freiberuflerin für die gearbeitet und die waren ein paar Monatshonorare im Rückstand, hatte ich einen relativen Not, schnell eine Beschäftigung zu suchen.
Ja, das kennt man,
und dann,
ja,
kam dann das Angebot von der Deutschen Börse für das, die hatten damals eine Website, die hieß neuemarkt.com, und für die als Redakteurin zu arbeiten, und das war natürlich, das war ein Geschenk des Himmels, und ich habe gedacht, boah, wenn ich das 2 Jahre schaffe, dann kann ich ja mal gucken, was ich mit der Börsenberichterstattung weitermachen kann, und tatsächlich bin ich immer noch da.
Und du bist gekommen, um zu bleiben. Ich möchte noch ein letztes zum neuen Markt fragen. Das frage ich alle meine deutschen Gäste, wo dieses Thema quasi reinstrahlt. Ich bin ja der Meinung, man hätte den ganzen Markt nach den ganzen Verwerfungen und auch vielen Insolvenzen nicht unbedingt gleich schließen müssen, sondern hätte halt den Nemax 50 auf tiefem Niveau weiterführen können. Was ist deine Meinung dazu? Hat man zu schnell zugesperrt oder war es richtig, weil zu viel passiert ist?
Ich bin auch eigentlich eher deiner Meinung. Ich habe auch damals versucht, da war ich ja schon bei der Deutschen Börse und habe für die Website gearbeitet. Ich mache ja, seit ich da bin, seit 24 Jahren, Anlegerkommunikation und habe auch mich wirklich immer behauptet, gegen die Wünsche der Kolleginnen und Kollegen alles auszuradieren und so zu tun, als wäre das nie gewesen. Das ist Unsinn. Also man sollte ja aus solchen Marktphasen was lernen. Und vielleicht hätte man den Marktplatz weiterführen können, und ihn vielleicht umbenennen oder so, also eine mildere Form. Ich meine, die Regularien, also das, was da, die waren damals strikter in vielen Bereichen, als sie es heute sind für Listings.
Absolut.
Deswegen musste das ja jetzt nicht aus einer, also wie soll ich sagen, aus einer besseren Regulierungsidee heraus passieren. Ich glaube, da ist einfach der Wunsch von Unternehmen, solche Phasen dann einfach mal zu vergessen.
Ja, ich bin auch, ja, danke auf jeden Fall für den Input. Auch ich bin auch kein großer Freund von D-Listings, vor allem wenn sie unter dem IPO-Kurs stattfinden. Aber wer ist das schon natürlich? Ja, wie ist es dann mit dir weitergegangen, nachdem der neue Markt zu einem nicht mehr neuen Markt, sondern zu gar keinem Markt mehr wurde?
Ja, ich habe die Deutsche Börse hat dann diese Tochter auch zugemacht und hat alle übernommen. Und seitdem mache ich tatsächlich die Anlegerkommunikation für Börse Frankfurt und Krefer. Mhm. Also betreue die inhaltlich die Website, halt unfassbar viele Vorträge, Webinare, Social Media Kanäle sind auch mein Metier, also mein Tritt. Und eigentlich inhaltlich mache ich noch was ganz, ganz Ähnliches. Die gesamten 24 Jahre, natürlich hat sich das grundlegend geändert. Technisch, Formate, die Kommunikationsart und natürlich auch die Anlegerinnen und Anleger haben sich extrem weiterentwickelt in Deutschland, ist zumindest mein Eindruck.
Und deine Erfahrung aus den 90ern hinter der Kamera, bist du da eigentlich auch so ein bisschen eine Producerin nach wie vor und hast jetzt beide Rollen oder alternierend?
Ja, ja. Also wir produzieren sehr, sehr viel einfach selbst. Mhm. Deutsche Börse ist ein B2B-Unternehmen und diese Privatanlegerinnen- und Anlegersegment ist nicht sehr gut ausgestattet und deswegen machen wir eigentlich im Wesentlichen auch ich alles selbst.
Du bist ja auch zertifizierte Börsenhändlerin. Das hast du, nehme ich an, in der deutschen Börse so nebenbei irgendwann einmal mitgenommen, weil es ja auch nicht schadet, oder?
Ja, das ist, ich habe mich regelmäßig weiterbilden können und das auch da vielen Dank an der Stelle an meinen Arbeitgeber, das mir das ermöglicht hat. Also ich habe sowohl die Kasamarkthändlerprüfung abgelegt, als auch die von der Eurex und konnte, habe auch eine Zertifizierung als Investment Relations Officer und eben zuletzt das Portfolio Management Studium an der EBS.
Ich glaube, man muss es auch tun und spüren, dass man vernünftig darüber berichten kann. Das ist immer so mein Ansatz, auch immer geschaut, alle möglichen Prüfungen gemacht, sogar als persönliches Highlight vor 2 Jahren noch eine Stromhändlerprüfung, um das zu kapieren. bis aufs Orderbuch, das quasi wie unseres ausschaut, war es ein Wahnsinn, die Prüfung. Total. Ja. Lauter Fremdwörter und Vokabel, die ich never ever before gehört habe, aber es war natürlich spannend. Real Money, Echtgeldinvestments, zieht sich bei dir auch durch. Ich glaube, das ist dir auch wichtig, als Investorin selbst aktiv zu sein, auch nachdem der erste Tipp vom Kameramann ein Blödsinn war.
Ja, also ich finde das selbstverständlich. Man nennt das ja auch Skin in the Game. Also wenn ich dort was erkläre, dann möchte ich das auch selber mal mit eigenem Geld versucht haben nach Möglichkeit. Es geht natürlich nicht mit allem, aber die allermeisten Sachen habe ich schon mal ausprobiert. Also damit will ich sagen, Anlageklassen, Ordertypen, Strategien mal getestet. Also das finde ich extrem wichtig, das selbst zu haben. Und ich habe um die 10 Depots, die ich auch öfter mal vorzeige, um einfach konkret zu erklären, wie gibt man eigentlich eine Order auf und nicht da auf der Ebene aufhören, dann lock dich mal in deinem Depot ein und kauf das.
Ähnlich, also ich muss immer schmunzeln, weil es bei mir ganz ähnlich ist. Ich habe auch aufgrund von Werbekooperationen als Selbstständiger irgendwann einmal zu viele Depots gehabt, habe dann wieder ein paar geschlossen, damit man das auch nochmal findet, wenn ich einmal nicht mehr bin. Irgendwie habe ich dann schon mal die Panik bekommen. Aber so Real Money ist so absolut mein Ding auch. Wenn man bei dir schaut, dann findet man den Claim für 25 years in financial communications from traditional media to cutting edge digital platforms. Was würdest du jetzt als cutting edge digital platforms sehen? Worauf stehst du da? Welche Plattformen bespielst du besonders gerne?
Also das ist sowas von im Wandel. Ich habe tatsächlich gestern festgestellt, dass von den 20 Jahren, die es YouTube gibt, bin ich seit 17 Jahren dabei. Mhm. Und mit dem Börse-Account, da habe ich jetzt keinen eigenen. Was ich im Moment als Kanal am spannendsten finde für berufliche Kommunikation ist LinkedIn.
Same here.
Und für was mal, also ich Twitter abgelöst hat, für mich ist Blue Sky. Auch wenn da noch nicht so viele Leute aktiv sind, ist es aber eine sehr angenehme, konstruktive und auch weiterbringende Community aus meiner Sicht. Und tatsächlich, und dann würden wir gerne mal was auf Twitch machen demnächst.
Okay, spannend, ja. Also Blue Sky nehme ich jetzt mit. Du bist jetzt die finale Entscheidung gewesen, dass ich da jetzt auch einmal reinschaue. Twitch noch nicht. Wie geht's dir mit Instagram?
Ja, schon. Also ich habe ja jetzt ein Buch geschrieben und veröffentlicht. Das kam jetzt Mitte April raus. Und da benutzen wir, meine Co-Autorin und ich, insbesondere Instagram, mal zu gucken, wie man so die Kunde in die Welt tragen kann, was da für spannende Sachen drinstehen. Und macht natürlich Spaß. Aber ich finde, diese Meta-Plattformen verändern sich auch sehr schnell und gefällt mir nicht unbedingt vollumfänglich.
Ich habe ja vor kurzem mit deiner Finfluencer of the Year-Kollegin Lisa Osada gesprochen, die Aktiengram. Da bin ich erst durchs Gespräch draufgekommen, dass ich dachte, das heißt irgendwie Aktiengram und wollte nachfragen, was es heißt. Das Wortspiel mit Instagram ist natürlich toll. Du bist ja auch Finfluencerin of the Year geworden. Den Jürgen Schmidt hatte ich zu Gast, die Lisa Osada hatte ich zu Gast. In welcher Kategorie hast du gewonnen?
In der Female Finance-Kategorie. Frauen zum Geldanlegen zu bringen, ist so wirklich eine große Passion von mir, ein wirkliches Bedürfnis. Und zusammen mit der Fabienne machen wir sehr, sehr viele Dinge in der Hinsicht, dass wir versuchen, wirklich Frauen zu motivieren, aktiv zu werden, eigene finanzielle Entscheidungen zu treffen.
Also das Buch werden wir definitiv auch in den Shownotes verlinken. Natürlich eine Frage jetzt noch, weil du Female Finance genannt hast. Machst du generell einen Unterschied in der Ansprache von Investorinnen und Investoren, was die Themen betrifft, oder zusätzlich einen Female-Kanal für spezielle Frauenthemen?
Also ich bin definitiv der Ansicht, dass es keine rosa Finanzprodukte braucht. Also es braucht keine anderen Wertpapiere und auch keine anderen Wege, die Wertpapiere zu bekommen, ja, also auch keine anderen Verpackungen. Aber was man schon unterscheiden kann zwischen Frauen und Männern, ist einmal die Tonalität, wenn man miteinander über diese Themen spricht. Also die Stimmung in einem reinen Frauenseminar ist eine ganz andere. Zwei, drei Männern ist es vorbei. Mhm. Und der zweite Punkt,
das ich auch noch unterscheiden,
da ist wirklich so, einen kriegt man noch in die Griff, aber ab zwei ändert sich komplett. Die Frauen fragen nicht mehr so viel, die Frauen sprechen nicht mehr so offen und es ändert sich einfach. Und der zweite Punkt, der anders ist, ist, dass man holt die Frauen in einer anderen Lebensrealität ab, in vielen Fällen als eben Männer. Sie sind in einer anderen Situation, sie haben andere Überlegungen.
Ich finde, Finanzbildung ist mittlerweile weiblich geworden in Österreich. Da habe ich durchaus so von 20 Gästen 15 zu 5 zugunsten der Frauen gehabt. Gibt es dieses Bild in Deutschland auch, dass sich vor allem Frauen wie du oder andere Wegbegleiterinnen um die Finanzbildung kümmern? Und damit meine ich jetzt generell nicht nur für Frauen, sondern auch für junge Leute, für überhaupt alle?
Nee, würde ich nicht so sagen. Okay. Ich habe ja eine regelmäßige Live-Session Montag und da versuche ich paritätisch Frauen wie Männer zu bekommen. Und da überwiegen aber die Männer.
Okay, na spannend.
Und ich überlege, wenn ich immer so jetzt in meine eigene, bin ja extrem vernetzt, wenn ich zum Beispiel an die Fintech-Community denke, die nennen wir immer noch Fintech, das war eine echt coole Gemeinschaft auf Twitter, heute Ex, da sind viele von denen noch und die war zum allerüberwiegendsten Teil männlich.
Ich habe noch zwei irgendwie so große Wahrnehmungen, die ich mit dir abtesten will, was du dazu sagst, was jetzt Frauen betrifft. Zum einen, Frauen haben meiner Meinung nach eine bessere Performance als Männer, wenn sie dabei sind. Und der zweite Punkt ist, wenn sie dabei sind, weil dieses Initial zum Einsteigen, das wird oft nicht umgelegt irgendwie, dass man sagt, dass man jetzt Skin in the Game hat. Viel zu viele Fragen, bevor man die erste Order tätigt und der Mann geht viel schneller rein. Kannst du das teilen?
Ja, der erste Punkt, da gibt es ja auch ausreichend Studien zu, weil die ganzen Neobroker, die gucken ja mal gerne mal in ihre Depots, aber der Unterschied ist nicht groß. Aber ich finde ihn auch sehr, sehr logisch, dass Frauen leicht besser performen, weil, ganz einfach, Männer sind viel aktiver. Also die Umschlaggeschwindigkeit in den Depots der Männer ist höher als die der Frauen. Männer haben eher Einzelaktien und Frauen haben ETF-Sparpläne. Das ist so eine Tendenz. Und wir alle wissen, hin und her macht Taschen leer und je aktiver Investoren sind, umso schlechter ist ihre Rendite. Da gibt es auch ausreichend Studien zu. Und
aber dein Arbeitgeber freut sich über die Turnover-Fees natürlich, ne?
Ja, ich rede jetzt halt hier. Ja,
ist halt klar. Absolut.
Ja. Ja. Und klar, mein Arbeitgeber freut sich, wenn gehandelt wird. Und okay. Der zweite Punkt ist tatsächlich so bei Frauen deutlich stärker ausgeprägt. Da gibt es auch von der Christine Laudenbach eine richtig gute Professorin, ja, eine Studie zu. Also sie hat eine Analyse gemacht. Frauen zögern viel länger, sie müssen denken, sie müssen viel mehr wissen, Und Männer sagen eben auch, probier das mal aus, ich kann das schon.
Und was ist deine Meinung dazu? Mal klein beginnen mit so einem Sparplan und dann schauen oder?
Ja, unbedingt. Also genau. Ich bin wirklich eine Freundin der zurzeit sehr populären 1%-Regel, dass man sagt, ich nicht alles auf einmal ändern, ich muss nicht an der Börse aktiv werden, wenn ich meine ausgefeilte Lebensfinanzstrategie habe, sondern wenn ich weiß, dass breit gestreut, langer Horizont, kann ich auch durchaus mal zu niedrigen Kosten mit einem kleinen ETF anfangen. Und das bringt mir schon was. Das bringt mir schon dieses Gefühl, wie das ist, investiert zu sein. Und wir alle entwickeln uns ja im Laufe unseres Anlegerdaseins weiter. Und die Risiko-Edda von vor 20 Jahren ist eine ganz andere gewesen als heute.
Die Risiko-Edda ja auch, klingt gut.
Auch, ja, das ist ja auch so. Dass wir haben alle eine Finanzbiografie, in der wir wachsen. Was ich im Moment gerade merke, ist, dass die Leute, die so 2020 angefangen haben, die Neuinvestorinnen, ja, in der Generation Aktie, die sind jetzt auch weiter. Und die haben ganz andere Ansprüche an die Themen, die wir ihnen präsentieren. Das merkt man, das ist spürbar.
Glaubst du, dass da die vielen Tutorials von verschiedensten Playern, sicherlich auch die Deutsche Börse, viele Banken, du selbst, dass die da eine positive Rolle spielen, was das Selbstlearning betrifft für die jungen Menschen?
Unbedingt.
Ja.
Da gibt es natürlich auch viel Schmäh. Also da sollte man wirklich mit der Red Flag-Liste auch immer winken und sagen, achte drauf, was du dir anguckst, dass da so ein paar Sachen nicht drin vorkommen, so wie über Nacht reich ohne Mühen und kinderleicht zum Lambo kommen und so weiter. Aber es gibt auch sehr viele gute, seriöse Sachen und die haben natürlich einen guten Dienst geleistet.
Dann habe ich noch, habe ich noch ein Posting von dir gefunden. Am Meer in Südfrankreich, der perfekte Ort für eine Pause von der trumpigen Börse. Ganz aktuell natürlich. Machst du bewusst auch manchmal Pausen, wo du sagst, da schaue ich gar nicht in meine Portfolios rein oder schwingt das immer mit, dass man zumindest ein bisschen reinschaut?
Ich mache Pausen. Ich gestehe mir die auch zu. Also ich bin der Ansicht, man kann alles machen, wenn man sich der Risiken bewusst ist und diese Risiken tragen kann. Und wenn, da wir Menschen Verluste viel stärker wahrnehmen als Gewinne, das ist ja auch so eine Erkenntnis aus der Behavioral Finance, finde ich, dass man auf Gewinne doppelt so lang gucken kann wie auf Verluste. Dann hat es wieder die Waage. Und ich mache tatsächlich, dass wenn ich in meine App aufmache von meinem Portfolio-Manager und reingucke und die ist tiefrot, dann mache ich einfach wieder aus.
Also so entspannt ist man, dass man da keinen Margin Call, außer man kriegt eben die Margin Calls, aber das ist dann wieder eine ganz andere Liga natürlich auch. Ja.
Das ist was anderes, ja. Also alle, die taktisch kurzfristig aktiv sind, die können sich das natürlich nicht erlauben.
Gut, dann mache ich mal weiter. Ich knall dir noch ein paar Stichworte hin, wenn ich darf, und zwar Edda und Podcasts. Ich habe dich schon immer wieder gehört, hast du so einen Stammpodcast von dir selbst, von der deutschen Börse, Frankfurter Börse, irgendetwas?
Du meinst einen, den ich höre?
Eher den du selbst betreibst, irgendein regelmäßiges.
Wir haben diese Montagssession, da hatten wir jetzt die 254. Ausgabe, die verteilen wir auch als Podcast. Leider, ich würde sehr gerne viel mehr Zeit da investieren und das auch podcastiger machen, als es ist. Weil eigentlich ist es ein Videocast und dann kann man natürlich die Audiospur auch als Audio-File verteilen. Aber ich hätte gerne, ich liebe Podcasts selbst und ich hätte gerne mehr Zeit dafür. Ich werde mir die auch erzwingen in den nächsten Monaten.
Na, dann haben wir da einen kleinen Spoiler drinnen. Du bist ja auch als Speakerin und bei Messen immer wieder unterwegs. Wir haben dich in Wien gesehen beim Börsentag in Wien am Tag der Frau am 8. März. Deswegen ist der Zeitstempel auch so stark. Ein paar Erinnerungen da zum österreichischen Publikum. Was war dein Thema? Du bist ja mit anderen starken Finanzfrauen auf der Bühne gestanden aus Deutschland. Worüber habt ihr da gesprochen, für die nicht dabei waren?
Wir haben, ich glaube, 2,5 Stunden Zeit gehabt. Und die Antje Erhardt hat ein bisschen was Grundsätzliches erzählt, warum es besser ist zu investieren als zu sparen, welche Handicaps wir haben und wie man dabei vorgeht. Und ich weiß gar nicht mehr, die Nathalie war dann am Schluss beim Podium noch dabei. Da haben
genau,
wir noch
die Nathalie Richard von der Baader Bank, genau.
Ja, und ich habe tatsächlich, mein Thema ist im Moment ETF-Auswahl für Fortgeschrittene. Wie finde ich den passenden ETF? Was ist der Unterschied zwischen taktischen Investments? Was für Vehikel passen dazu? Was ist ein strategisches, langfristiges Investment? Das ist so das, von dem ich den Eindruck habe, dass ich den Frauen am meisten helfen kann, bei ihrer wirklich ganz praktischen Anlage.
Da muss ich noch eine Zwischenfrage zu deinem Spezialthema stellen. Es ist ja durchaus, in Österreich höre ich das oft so, MSCI World monatlich mit einer Summe, bei der man sich halt wohlfühlt. Jetzt nicht. Ist es ausreichend, diesen einen zu wählen, deiner Meinung nach, oder sollte man da doch differenzieren?
Es ist nicht ausreichend. Man ist besser, wenn man das differenziert, aber lieber den MSCI World als gar nichts.
Genau. Das ist doch eine.
Und dann finde ich, kann man sich ganz einfache Fragen stellen, mit denen man dann zu einer etwas weiter diversifiziertes Portfolio kommt. Also ich kann mich fragen, wie viel USA will ich tatsächlich in meinem Depot haben? Wenn ich Emerging Markets will, ja, nein, will ich vielleicht nur einzelne Länder? Und das sind so Fragen, mit denen man sich dann rantastet. Und ich würde auch, es muss nicht alles über Nacht fertig sein. Man kann da auch reinwachsen, wie ich das vorhin schon mal gesagt habe, und kann so nach und nach die für sich passende Portfolio-Allokation, also die Anlagestrategie finden. Wir reden jetzt hier über das langfristige Investment.
Genau. Und die US-Aktien, MSCI World, dominierend natürlich, sind da in den vergangenen Jahren ja auch wirklich traumhaft gelaufen. Ja, wie geht's jetzt dir damit, dass plötzlich die Heimatbörse Frankfurt und auch für mich als Wiener ist die Wiener Börse heuer sehr schön unterwegs, dass unsere Märkte wieder vorne sind? Spürt man da einen neuen Spirit bei Anlegern? Sind die schon bereit für diesen kleinen Shift jetzt aus den US-Tech-Werten zurück ein bisschen wieder nach Hause?
Ja, auf jeden Fall. Also das sieht man ja an der Kursentwicklung.
Ja.
Das merkt man aber auch in den Gesprächen mit den Anlegerinnen und Anlegern. Das merkt man an den Handelsumsätzen in bestimmten Wertpapieren. Auf jeden Fall. Ich wollte noch eine Ergänzung zum MSCI World sagen.
Gerne.
Gibt ja auch Indizes, die deutlich besser sind, wenn man nur einen einzigen investieren will. Zum Beispiel auch von MSCI, der Aquilini, der hat der Index 9000 Aktien. Mhm. Und da hat man dann ja wirklich die ganze Welt. Das ist 99% der Weltmarktkapitalisierung in dem Index, und der ETF hält etwas über 3000 Unternehmen.
Total spannend. Ich komme jetzt schon langsam zu meiner Schlussrunde. Du hast auch erwähnt, habe ich irgendwie die Auszeit in Südfrankreich, und jetzt kommt noch der Garten ins Spiel. Den liebst du ja auch, deinen Garten, oder? Hast du mir erzählt im Vorgespräch.
Ja, ich habe einen relativ großen Garten. Also um die 1500 Quadratmeter draußen im Hintertaunus.
Das ist groß, ja.
Und das ist ein schöner, und der ist sehr naturnah. Der naturnahe Garten ist ja das Glück der faulen Gärtnerin. Und ich liebe es tatsächlich, in meinem Garten zu arbeiten, dabei Podcasts zu hören, meine Finanzpodcasts. Ich habe diese Woche Montag hatte ich ein Interview mit dem Hessischen Rundfunk über Gold, und ich habe tatsächlich, Sonntag bin ich hier durch den Garten gelaufen und habe mir mal eben 5 bis 6 Podcasts zum Thema Gold zu Gemüte geführt. War schön, hat Spaß gemacht.
Ich habe nur eine Terrasse und mache genau das Gleiche auf der Terrasse. Die Pflanzen pflegen, nebenbei Podcasts hören, so richtig entspannend ist das, ja. Das habe ich in meinem, sehe ich gut im Bild jetzt vor meinem geistigen Auge auch. Liebe Edda, die Abschlussfrage: Was ist das, was denn dir an dem Job, in dem du tätig bist und den du dir ein bisschen selbst geschnitzt hast, auch mit der deutschen Börse, am meisten gefällt?
Die scheinbar komplexe Themen verständlich aufzubereiten und tatsächlich zu spüren auch, dass es bei den Leuten ankommt, dass es weiterhilft.
Und das ist doch ein schönes Schlusswort. Ich spiele unsere Abspannmusik. Vielen lieben Dank, dass ich dich an diesem historischen Freitag, Stichwort Schweizer Aktien wieder handelbar, für uns erwischen konnte in Deutschland. Ein wunderbares Wochenende wünsche ich dir und an euch da draußen, liebe Hörerinnen. Danke fürs Zuhören, für den Deep Dive, ein bisschen Frankfurter Börse und Social Media und vieles mehr. Ein Tschüss einmal von meiner Seite.
Tschüss auch von mir und vielen Dank fürs Interesse.
Wunderbar. Ciao, ciao. Energy, water, life.